In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten einzutragen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Wir kennen diese Worte, denke ich, alle schon mal gehört. Jahr für Jahr, gerade jetzt im Advent, in der Weihnachtszeit, lesen wir viel von Lukas Evangelium im zweiten Kapitel. Schon fast lethargisch, wie wir das lesen. Und ich glaube aber, dass selbst diese Geschichte, die so oft gelesen und gehört wird, trotzdem noch Kraft in sich trägt. Lukas, der das Evangelium verfasst hat, der erzählt hier nicht von einer Legende. Keine poetische Weihnachtslyrik, wie man das heute oft hört, sondern Geschichte, harte Fakten. Und gleichzeitig, wenn man die Geschichte so weiterverfolgt, mittendrin immer wieder das Übernatürliche. Er schildert ein Wunder nach dem anderen. Schon im ersten Kapitel stellt uns Lukas sich vor als einer, der genau hinschaut, der sorgfältig recherchiert. Lukas 1, Vers 1 bis 4, da lesen wir von ihm: Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind. Und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Lukas hat es für einen Mann hier das Evangelium verfasst, der hieß Theophilus. Der war in dem, was passiert ist, unterrichtet worden. Und Lukas möchte sicherstellen, dass er nochmal in geordneter Reihenfolge diese ganzen Geschehnisse, die um Jesus herum passiert sind, schriftlich hat. Und sicher gehen kann, dass es zuverlässig ist. Ich glaube, dass wir uns eigentlich hier auch für den Namen Theophilus einsetzen können. Das hätte ja eine ganz normale geschichtliche Verfassung sein können, die Lukas hier macht. Eine Erzählung, die schon fast langweilig tönt, wenn man das immer wieder liest. Wenn da nicht das Göttliche eine wesentliche Rolle in dieser ganzen Geschichte gespielt hätte. Mitten in seiner historischen Genauigkeit, die Lukas hier an den Tag legt, kommt immer wieder dieses Übernatürliche, dieses Göttliche, dieses Wunderbare mit hinein. Die Geschichte von Jesus, die ist erfüllt von Engeln, Prophezeiungen und unerklärlichen Eingriffen von Gott. Und doch, nichts wirkt wie ein erfundenes Märchen. Warum ist es so? Weil Lukas uns Schritt für Schritt zeigen will, dass das, was er hier aufschreibt, wirklich passiert ist. Es geschah in einer Welt, die so real ist wie die unsere heute. Ein Gebot des Kaisers Augustus. Quirinius, Statthalter in Syrien. Josef, ein Handwerker aus Nazareth. Eine Volkszählung. ein Weg nach Bethlehem. Das klingt schon fast banal, langweilig. Aber Lukas macht es hier auch ganz bewusst, dass er das immer wieder auch festhält, diese harten Fakten. Er will, dass wir verstehen, dass in dieser Zeit, in dieser realen Welt damals das Übernatürliche mitten in diesem Alltag passiert ist. Kein märchenhaftes "Es war einmal", sondern Lukas beginnt mit den Worten "Es begab sich aber zu der Zeit". Heute ist es ja sehr modern, sich wie intellektuell auf die Suche nach der Wahrheit zu machen. Viele Strömungen in unserer Kultur propagieren das und behaupten das, dass sie auf der Suche nach der Wahrheit sind. Aber gleichzeitig ist es paradox, dass es doch auch ein absolutes Tabu ist, zu sagen, ich habe die Wahrheit gefunden. Unsere Kultur möchte uns glauben lassen, dass es zwar in Ordnung ist, ein Konzept oder eine Idee zu verfolgen und darzulegen, aber man sollte ganz sicher keine Gewissheit darüber beanspruchen. Und Lukas sieht es hier anders. Er gab sich nicht mit weniger zufrieden als mit gesichertem Wissen, das er hatte von den Augenzeugen, die damals dabei gewesen sind. Für sich und für andere, für Theophilus, für uns. Lukas sagt, wir können Gewissheit haben über das, was Gott getan hat. Und darum verbindet Lukas das Übernatürliche mit dem Historischen, mit dem Tatsächlichen, was passiert ist, mit dem Alltäglichen. Damit niemand sagen kann, das ist ein Mythos. Die Leute hatten ja damals weder Google noch Social Media oder KI, aber sie wussten, wer wann Statthalter gewesen war. Man hätte in diesen amtlichen Meldelisten nachschauen können und nach Josefs Namen suchen können, man hätte ihn gefunden. Lukas präsentiert uns hier nicht irgendwie eine Philosophie, eine nette Idee, der man vielleicht Vertrauen schenken könnte. Durch jedes Wort und jedes Detail macht Lukas deutlich, dass die Geschichte von Jesus inmitten dieses Alltags damals passiert ist. So wie am Anfang in dem Video gerade gesehen, der ganz normale Alltag, vielleicht auch von so einem jüdischen Hirten. Die Geschichte von Jesus, die aufgeschrieben ist, einmal in Lukas und natürlich auch in den anderen Evangelien, das schwebt nicht in einem luftleeren Raum. Genauso wie Lukas ja diese Geschichte niedergeschrieben hat, taten das auch andere Geschichtsschreiber schon sehr früh im 1., 2. Jahrhundert. Man kennt da zum Beispiel den Tacitus, genau, ich versuche das immer richtig auszusprechen, ein römischer Geschichtsschreiber, der einiges in der Zeit festgehalten, oder Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber. Beide waren gegen das Christentum und hatten überhaupt keinen Grund, den Christen einen Gefallen zu tun und irgendwelche erfundenen Ereignisse zu bestätigen. Aber beide taten das. Beide bestätigten damals schon, Jesus hat gelebt, Jesus gestorben, seine Nachfolger verkündigen seine Auferstehung. Was will ich damit sagen? Unser Glaube, der hängt nicht im luftleeren Raum. Wenn wir lesen, dass Maria ihren erstgeborenen Sohn in eine Krippe gelegt hat, dann geschah das so. Wenn wir lesen, dass dieses Kind durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, dann geschah auch das so. Lukas verweist immer wieder auf diese historischen Einzelheiten, um diesen Anspruch zu betonen, dass das Evangelium nicht irgendwo im Bücherregal bei den Romanen steht, sondern bei den Geschichtsbüchern. Ich möchte dich einladen, dass du mit dem Hintergrund in den nächsten Tagen die Weihnachtsgeschichte durchliest, mit der Haltung, dass es Wahrheit ist, was wir da lesen, dass es tatsächlich passiert ist, ohne das Übernatürliche gibt es kein Evangelium. Ohne das Übernatürliche gibt es auch kein Weihnachten. Lukas 2, Vers 6 und 7 möchte ich noch weiterlesen. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Um Weihnachten herum erscheinen immer wieder solche Zeitungsartikel, die jetzt versprechen, die Geschichte des ersten Weihnachtens so richtig enthüllen zu können, so wie es wirklich gewesen ist. Und dabei ist spannend zu beobachten, wie alles Wunderbare, Wunderhafte aus der Geschichte immer wieder gestrichen und entfernt wird. Das ist aber nicht möglich mit der Weihnachtsgeschichte. Die Geschichte, die Lukas erzählt, ist als Ganzes übernatürlich. Sie ist die Geschichte, wo der Schöpfer von Himmel und Erde, des Universums, die Zeit betritt. Nicht nur am Anfang, hier wie in der Weihnachtsgeschichte, nicht nur bei der Geburt, sondern auch in allem, was dann folgt. Und ich denke, es wäre schon sehr seltsam, wenn Gott, von dem wir hier reden, nicht übernatürlich handeln würde. Wenn der Allmächtige käme, unbemerkt, ohne Wunder, ohne Staunen. Aber in der Bibel begegnen uns Menschen, die darauf gewartet haben. Menschen, die die jüdischen Heiligen Schriften kannten. Sie wurden immer wieder vorgelesen, vielleicht auch gerade zu der Zeit. Menschen, die erwartet haben, dass Gott einmalig, kraftvoll, überraschend in ihre Welt eingreift. Und es war ja tatsächlich so, als Gott kam, reagierten viele Menschen auf sein Kommen mit Glauben, mit Ehrfurcht und auch mit freudigem Staunen. Und wo begegnet uns Gott? Nicht in den Bibliotheken dieser Welt, nicht in den Hörsälen, nicht im Palast des Kaisers Augustus, nicht dort, wo die Leute waren, die philosophiert haben, was aus menschlicher Sicht am wahrscheinlichsten wäre und plausibelsten, wie Gott auf diese Welt kommt, sondern Gott begegnet uns in einem Stall, gewöhnlich, später dann am Kreuz von Golgatha. Und durch uns seinen Heiligen Geist auch heute, hier und jetzt unter uns. So wie damals Jesus kam, wurde der Retter der Welt wahrscheinlich nicht erwartet. Von den Juden wahrscheinlich eher als ein Befreier von der römischen Besatzungsmacht. Aber Gottes Wirken, Gottes Eingreifen, Gottes Kommen, das lässt sich nicht berechnen, nicht vorhersagen, nicht kontrollieren. Sein Wirken geschieht so, dass wir es kaum erklären können. Und Weihnachten ist die beste Geschichte dafür, uns daran zu erinnern. Gott greift ein in eine Welt, in unsere Welt, auf seine Art, übernatürlich. Wie ich schon gesagt habe, unsere Kultur, unsere Gesellschaft, die zieht uns ja eher in die andere Richtung. Sie verneint alles Übernatürliche, es muss alles erklärbar sein. Und sie verspottet auch jeden, der an das Übernatürliche glaubt und der sogar noch Gewissheit darüber beansprucht. Aber die Tatsache der Jungfrauengeburt und die Auferstehung von Jesus widersprechen zutiefst dieser Sicht. Gott unterbricht die Naturgesetze, wenn es seinem Plan dient. Und es ist möglich, Gewissheit darüber zu haben, dass Gott, der Allmächtige, so dermaßen wirkt und handelt, dass es übernatürlich ist. Als Christen wird uns oft ja Dummheit und Stolz vorgeworfen, weil wir Gewissheit über eine Sache haben, die wir selbst gar nicht gesehen haben. Schon nur blöd. In Wirklichkeit ist aber derjenige dumm und stolz, der sich verweigert, auch nur in Betracht zu ziehen, dass es einen Gott gibt, der auf wundersame Weise in seine Schöpfung eingreift. Wie denn sonst? Seinen Worten Vertrauen zu schenken, ist nicht stolz, sondern nimmt ernst, was tatsächlich passiert ist. Ja, die Adventszeit, die lädt uns immer wieder ein, über dieses Geheimnis nachzudenken, über Gottes übernatürliche Liebe, über sein überraschendes Wirken. Unsere Herzen sollen neu ergriffen sein über Weihnachten. Unsere Augen sollen geöffnet sein. Das ist das, was Paulus auch betet für die Epheser im Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 17 und folgende. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Die Advents- und Weihnachtsgeschichte mit seinen Tatsachen und dem Übernatürlichen lädt uns ein, wieder neu zu sehen, mit unseren Augen des Herzens. Gott wirkt, oft anders, als wir es erwarten, aber er wirkt. Gott wirkt in deiner Situation. Die Augen unseres Herzens werden darauf vorbereitet, von Gott selber, von seinem Geist in uns zu sehen, auf welche überraschende Weise Gott immer wieder um uns und in uns wirkt. Achtung! Das Wort Gottes ruft uns nicht zu einem Sensationsglauben auf. Aber das Wort Gottes kennt keinen Glauben, der nicht mit dem lebendigen Eingreifen Gottes rechnet. Gott hat Mittel und Wege, die wir nicht erklären können. Mittel und Wege, die wir nicht vorhersehen können. Doch wir dürfen uns mit Weihnachten freuen, staunen und ihn preisen. Und am Ende von der Predigt die Frage vielleicht ganz persönlich an dich: Stehst du in der Gefahr, so zu leben und auch Weihnachten so zu verbringen, als würde Gott heute nicht mehr übernatürlich handeln? Vielleicht betest du viel und lange, aber erwartest schon länger nichts mehr. Vielleicht triffst du Entscheidungen, als gäbe es keinen Gott, der eingreifen kann. Vielleicht siehst du das aktuelle Zeitgeschehen und versuchst es irgendwie zu verdrängen oder übst dich in Gleichgültigkeit darüber, denkst höchstens noch politisch, aber hast keinen Blick für die geistliche Dimension. Der Advent, der ermahnt uns, der ermutigt uns dazu, mit wachen Augen durchs Leben zu gehen. Weg von der Haltung, sich dem unabänderlichen Schicksal zu ergeben und dem Lauf des Alltags einfach so hinzunehmen. Hin zu einem zuversichtlichen Hoffen, dass Gott übernatürlich eingreift. Ein Rechnen mit dem wunderbaren Göttlichen, auch wenn sich das Wirken des Heiligen Geistes nicht berechnen lässt. Ein Rechnen mit dem wunderbaren Göttlichen, auch wenn sich das Wirken des Heiligen Geistes nicht berechnen lässt. Gott hat es schon mal getan, er hat es immer wieder getan. Was sollte ihn davon abhalten, es heute, in den nächsten Tagen, in deiner Situation wieder zu tun? Was würde sich wohl ändern bei dir, in deinem Beten, in deinen Entscheidungen, die du triffst, in deiner Wahrnehmung, die du über die Welt hast? Was würde sich ändern, wenn du im Herzen weißt und glaubst, Gott wirkt jetzt, heute, auch übernatürlich? Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir möchten dich bitten, dass unsere Herzen diese Weihnachten nicht verpassen, das Wunder zu sehen, das du getan hast, das Übernatürliche nachzuvollziehen und auch mit dem Wirken deines Heiligen Geistes im Heute, in unserem Alltag zu rechnen. Gib du, Jesus Christus, deinen Heiligen Geist in unsere Herzen, dass unsere Augen geöffnet sind, unsere inneren Augen des Herzens, dass wir sehen können und dass wir Hoffnung haben dürfen, dass unser Glaube wächst und gestärkt wird. Wir wollen rechnen mit deinem Eingreifen, mit deinem Wirken, auch auf die übernatürliche Art und Weise. Amen.